kommt mir so ein Präsentierteller hier.
Let's go.
Ich moderiere das dann noch so ein bisschen an. Insert Moin on Tour in Warschau bei CD Projekt und bei GOG. Wir sind hier mit den Bonjai-Jungs und Hauke und Gino. Kann man das so sagen, Bonjai-Jungs, oder fühlt ihr euch da diskriminiert?
Nein.
Antwort vom Salesman Jens.
Nein.
Die fühlen sich nie diskriminiert.
Die fühlen sich immer glücklich.
Genau. Vielleicht zeigt ihr noch mal ein paar Takte zu euch jeweils, weil ihr wart ja noch nicht im Podcast hier. Ihr habt kleine Premiere, endlich mal mit euch.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Jens, ich bin Teil von Bonjwa und mit mir hier noch dabei ist einmal der Hauke und der Gino, die auch für Bonjwa ab und zu unterwegs sind und auch heute wieder in Verbindung mit Hauke, der auch für sich allein ein bisschen hier ist und für Bonjwa. Wir sind im Endeffekt Freunde und wir machen halt Livestreams zusammen.
Ja, ihr liebt euch und ihr hasst euch, das habe ich schon gemerkt. Ja.
Die letzten 10 Minuten haben sich Hauke und Jens sehr gehasst.
Aber wir haben uns überhaupt nicht gehasst. Was für unsere Verhältnisse völlig sachlicher Austausch.
Wir triggern uns halt immer gerne ein bisschen, das ist okay.
Ich weiß, ich komme ja aus Süddeutschland, da, wenn ich Hamburger reden höre, dann klingt es immer gleich wie Streit.
Ja, ist geil, das hat mir neulich schon mal jemand gesagt, dass er findet, dass in Süddeutschland man nicht so miteinander redet wie man in Norddeutschland. Ey, wir können uns voll anmaulen, das ist ganz normaler Austausch. Ja.
Culture Clash hier in Warschau. Wir sind natürlich auch nicht ohne Grund hier, nicht nur wegen den Würsten, die wir hier schon gespeist haben, sondern natürlich auch für das neue Spiel von CD Projekt. Und zwar das neue Witcher-Game, ist eigentlich fast schon so übertrieben, aber es ist ein Spiel im Witcher-Universum, nämlich Thronebreaker. Und ihr zwei seid, Gino und Hauke, ihr seid ja auch Gwent-Spieler, das heißt, vielleicht erklärt ihr mal kurz, was Thronebreaker Witcher Tale genau ist.
Ja, also nach meinem Empfinden ist es eigentlich so eine Art Gwent, aber mit noch mehr Story dahinter als die eigentlichen Story-Modi das schon bieten. Das heißt, man läuft über eine Map, man erlebt eine Geschichte, die ist voll vertont. Es gibt auch so Zwischensequenzen und so. Und zwischendrin spielt man für alle, die Gwent spielen. Es gibt so, das ist zwar ein Kartenspiel, aber es gibt so Challenges, die sind ein bisschen eher wie Rätsel angelegt. Also man muss überlegen, wann setze ich welche Karte am besten ein. Eher so ein interaktives Rätsel. Gemischt eben mit ganz normalen Kampfszenen aus Gwent. Also es ist schon ein Kartenspiel, alle Kämpfe laufen als Kartenspiel ab, aber dazwischen ist eben eine Story, ich bewege mich frei über diese Karte und kann halt entscheiden, was ich tun will. Ja.
Und es ist aber ein reines Singleplayer-Spiel. Also es wurde damals angekündigt auf der Gamescom, glaube ich, haben wir mal so eine Version gesehen. Da war das quasi ein Modus, der für Gwent kommen sollte. Und jetzt hat sich das komplett autark entwickelt. Es ist ja nicht mal mehr Gwent im Namen und es ist eine Singleplayer-Kampagne mit über 30 Stunden und auch kein Multiplayer. Es gibt eine kleine Verbindung, dass man ein paar Karten freispielen kann, aber es sind zwei separate Spiele. Und man bewegt sich auf so einer Art Oberwelt, die wunderschön handgezeichnet ist, finde ich.
Ja, hat mich so ein bisschen an Bannersaga erinnert. So
ja,
vom,
genau. Voll auch mit Gameplay, Lager und so.
War also super schön, sehr schön gezeichnet, wie du schon erwähnt hast. Ist ja auch alles synchronisiert, also alles voice-acted, wunderbar. Also sehr, sehr schöne Atmosphäre. Und also mir hat es, da dürfen wir schon sagen, wie es uns gefallen hat, oder sind wir noch bei der Beschreibung? Mir hat es viel Spaß gemacht. Und wie du schon sagst, Hauke und ich haben ja früher Gwent gespielt. Und genau das spricht das hier auch an. Also gerade diese Puzzles, abseits von der Main Story, das macht schon sehr viel Spaß. Da muss man ein bisschen überlegen und seine Karten halt vernünftig ausspielen und das irgendwie in so einer schönen runden Story. Jetzt haben wir so 2 Stunden ungefähr gespielt. So den Anfang mitbekommen, macht schon viel Spaß. Also es ist leicht reinzukommen und was sich die Frage stellt, ist eben, kann sich das auch über 30 Stunden irgendwie halten? Ne? Weil die ersten 2 Stunden waren cool. Ich glaube, die nächsten 2, 3 werden auch cool. Ist dann ab Stunde 6, 7 ist es dann immer noch genauso. Das stellt sich so mir ein bisschen die Frage.
Jens, vielleicht magst du mal so ein bisschen für die Leute, die es jetzt nicht gespielt haben, so den Anfangsablauf so ein bisschen erklären, wie wir da,
genau,
wie das sich so entfaltet.
Also ich bin natürlich jetzt, ich kenne zwar Gwen natürlich aus Witcher 3, ich bin jetzt nicht so ein Gwen-E-Sportler wie Gino und Hauke. Also es startet eigentlich so, dass man eine Königin spielt, ganz grob gesagt, und die versucht, sag ich mal, so ihr Land wieder aufzubauen, das aktuell von Banditen gebeutelt wird und ausgeraubt wird, und dann am Anfang geht man erstmal aus und findet erstmal sein Lager und baut es aus, und dann kann man sein Lager upgraden mit Ressourcen, die man auf der Karte findet, und dann geht es erstmal den Banditen an den Kragen, und so entwickelt sich so langsam die Story, und die wird halt immer intensiver, weil dann auf einmal die typischen Witcher-Ghule ins Spiel kommen, die dann irgendwie ein Kloster überfallen und so weiter. Also es ist schon eine sehr gute Story, und ich glaube, das ist auch das, was das Spiel am Ende tragen wird, hoffe ich zumindest. Also man merkt, dass das Storytelling im Spiel sehr Witcher-mäßig ist und was es halt dementsprechend auch für vielleicht längere Stunden gut macht. Ich finde sogar die diese Puzzle und die Kämpfe im Gwent-Style an sich sind halt füllend für die Story. So, und am Ende sieht es halt so aus, dass halt das Land, der König, fällt gerade den Namen nicht ein, auf jeden Fall von noch von einer weiteren Fraktion angegriffen wird und da hat dann sozusagen der Teil erstmal geendet, den wir uns halt anschauen.
Das hat so ein bisschen JRPG-Charakter, finde ich, ja, gell? Genau. Weil man in so einer gezeichneten Oberwelt, man kann sich ja frei bewegen, also nach dem Tutorial kannst du dich komplett auf dieser riesigen Karte bewegen, kannst mit NPCs sprechen, die haben dann ja auch, wie du schon gesagt hast, wie bei Banner Saga, so leichte Entscheidungen, wo du dann sagen kannst, keine Ahnung, die haben jetzt irgendwas geklaut, die haben Banditen beschützt, dann kannst du als Königin entscheiden, bestrafe ich die jetzt, dann sinkt vielleicht die Moral oder erhänge ich die, dann verlierst du aber irgendwie Moral bei der Bevölkerung und so weiter. Also sie haben ja auch schon angekündigt, dass das Auswirkungen haben wird auf die spätere Geschichte. Das haben wir jetzt in den 2 Stunden natürlich noch nicht irgendwie erlebt oder gesehen. Und gut gefallen hat mir eben, wie du schon gesagt hast, Jens, dass diese Geschichten, die man da sieht, dann auch diese Puzzles dann auch immer einen Bezug haben. Also sie können sich da kreativ ja viel stärker austoben als bei dem Gwent-Hauptspiel, weil man dann zum Beispiel auch mal eine Runde hat, wo du die Königin vor herabstürzenden Steinen beschützen musst. Und dann kommen einfach nur Steinkarten, die jede Runde eins runterrutschen. Und sowas einzuarbeiten in diese Kartenspielmechanik, das zumindest macht es jetzt den Augenschein, dass es sehr kreativ umgesetzt wird. Und in jeder Partie war irgendein Novum dabei.
Ja, das war jetzt auch noch sehr am Anfang, aber ich fand auch so, also ich hab die meiste Zeit wirklich mit Sidequests verbracht, also ich habe den Mainplot ab der Sekunde, wo ich frei war, überhaupt nicht mehr weitergemacht. Ich habe gesagt, okay, ich mache jetzt nur noch Sidequests. Also ich fand das ganz spannend, als ihr meintet, ja, so JRPG, weil das muss man schon sagen, es ist eigentlich näher an The Banner Saga als an Kartenspielen.
Ja, ja.
Weil wenn ich diese Mechanik mal außen vor lasse, dass das ein Kartenspiel ist, sind das rundenbasierte Kämpfe. Ja. Ich laufe rum, ich habe so ein Lager, in diesem Lager kann ich entscheiden, ich habe sogar so einen kleinen Skilltree, wo ich entscheiden konnte, was darf ich als nächstes, will ich mehr Karten haben oder will ich die Möglichkeit haben, meine bestehenden Karten in höherer Anzahl zu haben oder so. Also das ist schon, also mir hat es schon gut gefallen. Und ich finde das halt so spannend. Es fühlt sich halt wie ein RPG an. So, man läuft halt rum und macht diese Sidequests, man verändert die Welt auch so ein bisschen. Das hätte für mich sogar noch ein Ticken mehr sein können, dass ich halt sage, ich hänge die Verräter und dann baumelten die da so und das fand ich cool und das hätte noch mehr sein können. So Kleinigkeiten, ich habe einen Friedhof befreit und dann ist der irgendwie, leuchtet der wieder und alles ist cool. Mhm. Aber das, es ist halt hammergeil erzählt. Also ich hatte es auf Englisch, ich weiß nicht, ob was
ja, gespielt
hat. Ey, die Sprachausgabe ist der Shit, voll geil gemacht. Auch so ganz nett, dass die Münder animiert haben. Mhm, der Look ist auch ganz geil, wie es bei Gwent auch war, so dieses leicht dreidimensionale, das so
Visual Novel Charaktere, genau, so die so stehen, aber sich so leicht 3D animiert bewegen.
Ist schon ganz geil gemacht und das meine ich, ist glaube ich ganz wichtig, dass man nicht, also man darf diesen Kartenspielaspekt nicht so in den Vordergrund stellen, weil eigentlich sind das Kämpfe, die rundenbasiert sind und dass das auf Karten stattfindet, ist hier cool, weil die Mechanik dadurch schon gut ausgearbeitet ist, aber ob das jetzt so tragend ist, ist eine andere Frage.
Es ist ein Rundenstrategiespiel, ja, das würde ich schon auch sagen, mit Kartenmechanik. Ja. Sie haben ja auch diese Gwent-Mechanik so ein bisschen eingedampft auf diese 2 Lanes. Also wer Gwent schon mal gespielt hat, das sind 3 Lanes, also oben, Mitte und unten und der Gegner hat die ja auch und das haben sie jetzt runtergebrochen auf vordere Angriff, also Frontlinie und Verteidigungslinie. Und das hat dem Spiel aber, glaube ich, nicht geschadet. Also ich fand das jetzt nicht weniger strategisch als Gwent. Also es wirkte jetzt nicht vercasualisiert oder so.
Ganz im Gegenteil. Die Puzzle, die man da finden konnte, so kleine Sidequests, die waren teilweise richtig da muss ich noch meine Mathe-Skills aus der 12. Klasse wieder auspacken. Also das waren schon wirklich Sachen, wo man länger überlegen muss. Im Vergleich zu dem, wir haben jetzt im Story-Modus offensichtlich alle gespielt, wo man schon hätte...
Nein, ich habe Normal
gespielt. Du hast Normal gespielt? Okay, ich habe Story gespielt. Und das war dann
kurz zur Erklärung, Story-Modus, da kannst du Kämpfe skippen, sind ein bisschen einfacher, dann kannst du wie bei Assassin's Creed oder so sagen, ich möchte nicht so harte Challenges haben.
Genau, also ich habe im Story-Modus gespielt und das war schon, also jetzt die Geschichte an sich, war schon sehr leicht. Und man hat halt direkt schnell gemerkt, welche Karten stark sind, hat die halt immer gespielt, immer gestackt und dann hatte man halt dann die Möglichkeit, das ganze Deck direkt zu clearen von den Gegnern. Ja. Und so waren für mich halt die ganzen Story-Kämpfe, die Puzzle hingegen, da hat es nicht so funktioniert, weil man dort die fertige Karten hatte und man das Beste daraus machen musste. Und
es gibt nur einen Lösungsweg.
Es gibt, glaube ich, mit leichten Variationen.
Ja, genau. Wir hatten aber auch eins, das haben wir völlig unterschiedlich gelöst. Ja. Also es gibt eine Karte, Wagenburg, die ist halt ein Halbgott so und die, ich weiß nicht, ob die im Originalspiel drin ist, ob die bei euch auch war, weil die war, ab der Sekunde war alle so für mich als jemanden, der jetzt Gwen schon gespielt hat, die normalen Kämpfe sind völlig obsolet. Also die pustet man so weg, die Gegner. Also
das waren jetzt die ersten paar, halt, die wir nur
also die haben. Rätsel sind super cool, da musste ich an mehreren wirklich mich mehrfach irgendwie so, das ist auch, hat auch wenig so mit, ja, das mit den Steinen ist eigentlich nur das Beispiel, was du eben hattest. Das, also dadurch, dass es auf Karten passiert, hat es eigentlich sogar mehr Möglichkeiten als ein klassisches RPG, das irgendwie hätte. Ja. So. Also ja, also die Kämpfe sind cool, die normalen Kämpfe, ja, müssen wir mal gucken, ob die auch noch ein bisschen schwerer sein dürfen.
Genau.
Und werden sie bestimmt, ja. Genau. Bei 30 Stunden gehe ich mal schwer davon aus.
Genau, wahrscheinlich war es der erste Akt so und jetzt geht's und ist nachher okay. Wird es wahrscheinlich auch komplizierter. Was ich schön fand, Hauke meinte da gleich zu mir als eines der ersten Sachen, ich habe jetzt voll Bock auf Gwent bekommen und das muss ich auch sagen. Jetzt wieder so eine Partie Gwent hätte ich schon Lust jetzt mit neuen Karten, weil wir haben es schon lange nicht mehr gespielt und ich glaube, das könnte auch ein großer Anreiz sein, eben für CD, die eben sagen, okay, Leute, die das irgendwie mögen, die wollen vielleicht auch dann irgendwie Gwent ausprobieren und ich glaube, das ist immer eine schöne Mischung aus eben hier Story und aber wenn du richtig Gwent spielen willst mit Multiplayer, dann kannst du das andere Game auch
wollen. Es war doch sogar im Menü.
Genau.
Im Menü war Multiplayer, dann kann ich draufdrücken, spiele ich Gwent.
Man kriegt extra Karten, die haben ja gesagt, das ist noch irgendwie 20 Karten dann für das Gwent-Spiel an sich nochmal extra gibt, ne? die extra dafür gemacht haben.
Die dazukommen.
Die dazukommen so,
ja. Ja, das wird sich auf jeden Fall gegenseitig befruchten, das glaube ich schon auch. Dass der Gwent-Name jetzt hier absichtlich nicht drin ist, ist glaube ich schon auch Absicht, zu sagen, wir machen eher den Witcher-Namen in den Spieletitel, um auch Leute zu gewinnen, die sich von Kartenspielen abschrecken lassen. Ja. Aber das muss man definitiv sagen, es ist eher ein Strategiespiel, ein Rundenstrategiespiel. Was ich auch schön fand, war diese Basis aufzumachen. Da kommt ja auch der Deckbau wieder ein bisschen ins Spiel, weil den habe ich am Anfang erst vermisst.
Ja, genau.
Und dann hast du ja so eine Basis, so Zelte, die du aufschlagen kannst, wie bei Banner Saga auch.
Genau.
Wo du dann so ein Skilltree hast, dann kannst du irgendwie deine, kriegst du mehr Geld, du kannst looten ja auch im Spiel, du kriegst irgendwie Holz, stärker. Du hast Ressourcen, die Karten werden stärker. Und da kannst du auch neue Karten freischalten, habe ich gesehen, und dann eben auch Karten craften und dein Deck variieren. Und diese Puzzles haben ja meistens vorgegebene Decks, weil die dann ja eine bestimmte Anforderung haben. Aber ich glaube, da steckt dann auch noch viel Variation drin, auch für Leute, die eben Gwent schon spielen.
Das glaube ich auch. Also es ist schon, deswegen habe ich, also am Anfang habe ich mich auch gewundert, dass Gwent gar nicht erwähnt wird. Jetzt muss ich aber sagen, wenn man Gwent nie gespielt hat und hier anfängt, wird man, glaube ich, eher ein RPG als Gwent finden.
Ja.
Und das ist schon ein wichtiger Punkt, weil diese normalen Kämpfe, die man aus Gwent kennen würde, die sind hier, also vielleicht war es auch mein Spielerlebnis, bei mir waren die extrem in der Unterzahl. Also ich habe vielleicht zweimal normal gekämpft, der Rest waren eigentlich Rätsel, Spezialkämpfe und so, weil ich nur Sidequests gemacht habe. Ja, und also passt schon, dass sie es nicht erwähnen und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn man sagt, ich finde RPGs gut, sollte man es versuchen, auch wenn man sagt, Gwent oder Kartenspiele gefallen mir nicht so.
Ja. Genau, also als RPG-Fan kann ich sagen, also der Gwent nicht gespielt hat, nur halt über Witcher 3, ist auf jeden Fall einsteigerfreundlich, ist sehr, lässt sich sehr angenehm spielen, man fühlt sich nicht irgendwie vernachlässigt, weil das Tutorial immer so sehr intuitiv ist. Man kriegt mal so in so kleinen Videos vorgezeigt, was man jetzt machen könnte, damit es quasi besser ist und so weiter. Und wird dann gesagt, welche Karten man kaufen könnte. Und es ist auf jeden Fall sehr angenehm, auch für Einsteiger.
Was kostet der Spaß eigentlich?
Keine Ahnung, wollte ich auch gerade fragen. Aber 16,90? Ich finde, es fühlt, also ich bin das Gefühl nicht losgeworden, es ist so ein Indie-Game. Ja, also ja, wir sitzen hier in einem Studio, wo irgendwie 250 Leute rumrennen und arbeiten, aber trotzdem, das fühlt sich an wie ein Indie-Game vom Artstyle, von der Aufmachung, von der Spielgröße.
Ich weiß, was du meinst, es verlässt sich halt extrem so drauf, dass sehr viel Liebe ins Detail, genauso. Ja. Auch diese Animationen und so. Das stimmt schon, also ist ein ganz guter Vergleich. Es fühlt sich jetzt nicht an wie ein krasser AAA-Titel, bei dem jede Ecke durchdesignt ist, sondern es ist schon noch ein mutiger Ansatz. So.
Was mir nicht gut gefallen hat, ist, dass es kein Undo gab bei den Kämpfen. Also ich meine, es ist ein Singleplayer-Erlebnis und ich hatte gerade bei den Puzzles, bei den Rätseln so ein bisschen dieses Gefühl, oh, jetzt muss ich schon wieder von vorne starten. Ich weiß ja, die ersten drei Züge weiß ich jetzt, was ich machen muss, aber jetzt in dem letzten Zug habe ich einen Fehler gemacht, ich kann die Karte nicht zurück. Jetzt habe ich verstanden, ich muss den irgendwie in die zweite Lane, weil der da Schaden kriegt. Da hätte mir ein Undo echt irgendwie ein bisschen geholfen. Weil warum? Also warum soll ich so viel Trial and Error machen, um jetzt die letzte Situation rauszutüfteln? Also da ist schon noch so ein bisschen Feintuning.
Ist ja noch Work in Progress.
Also so hatte ich nämlich auch ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht Zeitstrecken so, aber das kostet natürlich auch Zeit, wenn ich jedes Mal von vorne alles machen muss und so. Aber ein Undo wäre schon geil. Also als du es eben meintest, dachte ich auch sofort, ja. Weil als Gwent-Spieler ist man dran gewöhnt. Ich bin frustrationsgehemmt so. Also ich denke dann so, ja, muss ich eh immer machen.
Na, bei dem Multiplayer ist es ja kein Thema, wenn ich Magic spiele.
Wobei auch da nerven diese Singleplayer-Challenges, da ist das auch nicht. Und da nervt das auch so. Man ist nur einfach, hat sich dran gewöhnt, dass das nicht gibt.
Ich fand am Ende also ich habe jetzt fast die komplette Map freigeschaltet und dann war das dann doch schon, also auch als ein Negativpunkt, recht groß. So. Also wenn man jetzt irgendwie, die Wege waren einfach sehr lang. Vielleicht gibt es da irgendwie zukünftige Möglichkeiten.
Es gibt Fast Travel.
Gibt es Fast Travel?
Ja, diese Wegpfeiler.
Da okay, Wegpfeiler. Cool. Da habe ich übersehen.
Okay. Wenn du die anklickst, dann sagt das Fast Travel, kannst du auf der Map Fast Travel.
Weil die ist echt riesig,
die ist wirklich, also jetzt voll. Für den ersten Akt war das schon wirklich sehr, sehr groß und auch teilweise dann irgendwie in einer Zeit unübersichtlich.
Der Style der Map ist auch geil.
Der ist geil,
ja. Sind alle Sachen, die wir in diesem Präsentationsraum gesehen haben, sind das alles Maps im
das
Spiel?
Ja, ja.
Weil ich habe dann auf meinem Handy geguckt und das, was wir gespielt haben, ist von der einen Map nur die untere linke Ecke.
Also so, mit diesen 30 Stunden, mit diesen 30 Stunden Kampagne haben sie echt nicht übertrieben. Nee, wie du schon gesagt hast, wir haben diese original handgezeichneten Karten gesehen und die waren riesig. Also wenn du da überall rumläufst und überall dein Holz und dein Zeug einsammelst.
Ja, das ist schon ganz geil. Es gibt halt überall was zu finden. So, ne? Ja. Ich meine, ich habe irgendwie eine versteckte goldene Truhe gefunden und so.
Genau,
so
Schatzkarten hat mir dann die eine gegeben. Ja, das
ist
cool.
Man spricht irgendwen an und die sagen, hilf uns mal, dann hilfst du denen, dann verraten die dir, wo irgendeine Höhle ist. Dann gehst du zu dieser Höhle und findest da noch mehr Sachen.
Oder findest einen Schlüssel bei irgendjemandem, wenn du geholfen hast, damit du dann ein Tor aufmachst, was dann so ein kleiner Skip ist. Oder du kannst in ein Haus rein und dann kriegst du auch nochmal Gold für und so.
Habt ihr oben links diesen Typen gefunden, der irgendwie ein Kind überfahren hatte. Nee, da lag einfach so eine Leiche und ich gehe halt hin und gucke mir den an. Da war so ein Abschiedsbrief, in dem er halt so schildert dann auch, ja, irgendwie ich bereue vieles, vor allem irgendwie, dass ich damals die Zügel nicht fester gehalten habe und umgelenkt und bla. Naja, dann hätte mein Leben so ein Selbstmordabschiedsbrief. Und bei ihm hat man dann Schlüssel gefunden zu so einer Scheune und in der war so sein Hab und Gut. Und so und sowas ganz nett, das sind also Mini-Sideplots.
Ja, also auch wirklich jede kleine Quest war irgendwie interessant und zumindest eine kleine nette Geschichte. Ich hatte dann einen so einen Typen gefunden, der sich in der Höhle verschanzt hatte und der wollte mich dann mit einer Schatzkarte bestechen. Wenn ich die angenommen hätte, dann hätte ich aber Moral verloren. Und wenn ich aber den erhänge, dann steigt die Moral meines Teams, weil die dann halt sagt, meine Soldaten, ja, der ist die gerechte Strafe zugeführt worden, aber ich muss auf den Schatz verzichten. Also das ist schon ganz cool, dass es drin ist, dass man eben nicht nur das reine Kartenspielmechanik hat.
Die Entscheidungen sind schon auch, ich weiß nicht, wie viele Auswirkungen die haben, aber die sind schon drastisch. So. Das ist schon in der Regel so, also gerade in diesem ersten Dorf, es gibt, was waren da die Optionen? Es gab irgendwie, erhängen sie, bestraft die so, dann gab es... Ja, genau, stimmt. Auspeitschen und ihn erhängen. Dann gab es sie zurücklassen, ihn und alle im Dorf zwangsrekrutieren.
Als Soldat nehmen und
das Dritte war ja, lass sie einfach in Ruhe. Ja, ja. Und ich hab die alle zwangsrekrutiert.
Ich habe ihn auch mitgenommen,
ja. Alle zwangsrekrutiert, Frauen zurückgelassen. So, und das war schon ganz cool, weil die Entscheidungen halt wirklich schwerwiegend sind. So.
Ja. Glaubt ihr denn, dass die, also bei Gwent hat man ja verschiedene Fraktionen, wie bei Magic-Kartenspiel oder so auch, und das ist ja schon auch ein Reiz davon. Ich meine, die Fraktion, die wir jetzt hier gespielt haben, ist bei Gwent selber ja eher so ein bisschen die Standard-Langweilig-Fraktion. Ja,
die langweiligen Menschen.
Genau. Und, aber sie können jetzt nicht die Geschichte von Meef erzählen, 30 Stunden lang, und dir dann irgendwie Monsterkarten reinmischen. Was glaubt ihr denn? Also das haben wir jetzt nicht gesehen, wir hatten nur die Standard-Mensch-Karten.
Ich glaube, da kommt noch mehr dazu. Also ich glaube, über die anderen Maps, dass man dann irgendwie vielleicht Verbündete findet und darüber dann irgendwie neue Karten
designen
kann, neue Decks und so weiter. Kann ich mir schon vorstellen. Also ich glaube nicht, dass es das limitiert ist auf die diese typischen Menschenkarten, die man hatte, irgendwie im Bogenschützen, dann Warwagon und keine Ahnung. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es halt wie eine Story ist, immer Verbündete findet und dass es dann halt dementsprechend angepasst
wird. Also dass sie bereit sind, die Regeln von Gwent zu brechen, hat man ja schon gesehen. Ich hatte dann eine Story-Mission, wo dann eine Karte, so ein Gaston, der ist dann wild über alle Lanes gehüpft und ich konnte nicht durch die klassische Gwent-Bedingung gewinnen, dass ich am Ende der 2-3 Runden 2 von 3 Siegen habe und mehr Kampfstärke habe, sondern ich musste ihn einfach zerstören. Und das ist dadurch erfolgt, dass die Einheit neben ihm mehr Punkte hat als er beim Runden beenden. Ja. Dann hat er immer 3 Schaden genommen. Und wenn sie sowas machen und akzeptieren quasi, dass die Gwent-Regeln komplett außer Kraft gesetzt werden, dann kann ich mir auch vorstellen, dass sie mal sagen, so und jetzt erzählen wir eine andere Perspektive und du verlässt mal Meef und du erlebst mal die Sicht aus den Monstern oder so.
Genau, also quasi so, dass man zwischen den einzelnen Story-Linien hin und her springt. Ja. Ich glaube, das könnte ganz interessant sein. Also wenn man sozusagen einen Konterpart sieht oder halt vielleicht eine alternative Sichtweise, ich glaube, das wäre, glaube ich, ganz, ganz cool.
Also ich glaube, ist jetzt natürlich wieder ein bisschen Investigativkram, aber die Karten, die in diesem Vorbereitungsraum hingen, waren aus Regionen, aus denen die anderen Völker stammen. Ja. Und das waren ungefähr 6 Karten. Ja. Also es kommt schon hin, so die erste Karte, dann für jedes Volk eine und noch so eine Abschlusskarte irgendwie. Das hätte schon ziemlich gut gepasst.
Sherlock at work.
Ja. Die haben ja auch Scoia'tael um unseren Hals hängen und das wird wahrscheinlich nicht wegen Gwent sein, sondern schon wegen des Spiels. Also wahrscheinlich wird man da mehr spielen können und das hoffe ich ja nicht auch. Für 30 Stunden will ich nicht nur Menschen spielen. Ich glaube, das wäre dann immer langweilig.
Seid ihr denn so Storybuffs, dass ihr euch tatsächlich wirklich auf die Geschichte erfreut, die da drin erzählt wird und wo setzt die denn an im Vergleich zu den Witcher-Spielen?
Also erstmal die Story, also ich bin halt mal sehr storylastig bei den ganzen Spielen und ich muss schon mal jetzt mal da nochmal kurz die Lanze brechen. Das Voice Acting war fantastisch. Ich habe gedacht, ich bin so gerade in einem Hörspiel von Game of Thrones.
Das war wirklich AAA im Vergleich
zu. Und da habe ich halt schon gedacht, so uiuiui, wenn das so weitergeht, deswegen habe ich auch die Storyline weitergespielt, weil mich das interessiert hat. Und die ist auf jeden Fall bis jetzt sehr interessant, wo man noch nicht so viel über die Charaktere erfährt. Das finde ich, fand ich ein bisschen schade. Man hätte da vielleicht noch ein bisschen näher auf die einzelnen Personen eingehen können.
Ja, ich habe auch das Gefühl, das auch Vorwissen, das ich nicht hatte.
Ja, genau. Man kann ja mit denen noch reden in der Bar, in der Kneipe.
Ja, aber man erfährt ja auch am Anfang nicht viel. So, man sagt ja nur, ja, wollen wir darüber reden? Dann sagt er, ja, nee, ich habe jetzt gerade keine Zeit, ich will über meine Ruhe und so. Wahrscheinlich kommt das erst im Verlauf.
Also mir hat er seine komplette Hintergrundgeschichte.
Bei mir hat er gesagt, er will gerade seine Ruhe haben. Vielleicht habe ich nicht genug Moral.
Okay, weil kann sein, weil bei mir hat er erzählt, wie er da hingekommen ist, dass ihr Vater, ihr Mann, ihr ehemaliger Mann hat ihn ja begnadigt
das
und so.
Aber
mir
das nichts
Also ja, aber ich hätte auch so ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte nicht geschadet. Allerdings die Story, die setzt ja halt Omif an und so und das ist eigentlich schon ganz cool. Das fühlt sich, ist so eine klassische, also so eine klassische Fantasy-Geschichte, ne? Fängt so mit kleinen Kram an, es gibt so diesen großen Bösewicht, der anrückt, aber dann muss man erstmal das eine Dorf befreien, mehr Leute holen, dann gibt's eine Banditenbande und das ist ganz nett, es gibt so Sideplots, diese Banditenbande muss man gar nicht machen, man kann auch einfach weitergehen, ich habe mich dem gewidmet, aber kann man auch lassen, so.
Ja. Und wo ist es angesiedelt im Vergleich zu den drei Witcher-Spielen, wisst ihr das?
Zeitlich
bin
in der Witcher-Lore viel zu wenig drin. So muss ich ehrlich sagen.
Du weißt es doch bestimmt.
Nee, deswegen frage ich ganz schnell.
Wir haben das nicht gesagt, warte mal kurz. Dass es danach, nach Teil 3 spielt?
Eine gute Frage. Ich muss jetzt offen zugeben, ich bin halt nicht der größte Witcher-Fanboy. Ich bin in der Lore nicht genug drin. Also,
das werden wir.
Es wird halt erwähnt, dass es diese Witcher gibt, weil irgendwann sagen die auch mal, da passiert irgendwas, wollen wir die rufen? Ja. So? Wollen wir so einen Witcher holen?
Ja, lass mal.
So,
das war Bock. Als die ersten Dämonen da, und dann meint der Schaffer schon, dann sagt sie ja dann die Königin, lass mal, wir hauen mal selbst auf die Mappe und dann geht der Kampf ja mit den ersten
Ghoulartigen. Stimmt, sie will keine Männer losschicken, weil sie mal viel zu viel Arbeit.
Genau. Stimmt.
Cool. Genau, ja. Also, ganz guter Ersteindruck, muss ich sagen. Also, ich freue mich darauf. Ja. Leute, die Kartenspiele überhaupt gar nicht mögen, die werden damit vielleicht einen kleinen Zugang finden. Ja, aber
Also, dafür ist es schon ganz cool. Ja. Wenn man sagt, Kartenspiele sind nicht meins, sollte man dem zumindest trotzdem eine Chance geben, weil es eher ein RPG mit ganz pfiffigen Rätseln, die sich wie Kämpfe anfühlen, ist. So.
Wie Puzzler. Ist ein Puzzler mit Rollenspielen.
Das muss man schon sagen, es sind Puzzles. Eigentlich macht man super viele Puzzles so und zwischendrin hat man aber auch Kämpfe.
Richtig.
Was ich noch ganz interessant finde, es kommt exklusiv bei GOG raus, weil GOG irgendwie auch als also sich um die Technik im Hintergrund kümmert und die Plattform und Delivery und so. Und das ist echt ein Novum. Also das war bei Witcher nie so. Das ist ja ein CD Projekt. Die haben ja auch gesagt, dann kaufst halt bei Origin und Steam. Ja. Wir verdienen halt mehr auf GOG, aber ist halt so. Ich meine, die zwei Firmen gehören zusammen, klar.
Ja, ja.
Aber das jetzt mal zu sagen, hier exklusiv auf GOG und über Galaxy spielbar, ist schon echt so ein bisschen ein Bruch mit dem, was GOG sonst so vermittelt. Das
ist auch eine Ansage. Ich meine, passt ja eigentlich auch im Endeffekt wieder zu allen Wegen, die andere Publisher gehen.
Natürlich, wenn man zu GOG halt passt es nicht.
Naja, also wenn Fuck DRM auf den T-Shirts steht, dann kannst du nicht kein exklusives Spiel rausbringen.
So. Ich verstehe den Business-Move dahinter, aber es ist halt ein Business-Move, das muss man schon so sagen. Ja. Der halt damit bricht mit dem Image, was sie eigentlich haben. Ich bin mal gespannt, ob das so ein Backlash gibt bei der Community.
Ja, stimmt, das ist ein guter Punkt, so, weil man sagen muss, ich bin auch dran gewöhnt, weil businesstechnisch verstehe ich es total, wie du schon sagst, aber so, ist auch so spannend, was ist jetzt der Preis und so, also auch so, was für eine finanzielle Entscheidung ist das?
Klar,
die Verknüpfung mit Gwent ist ein Punkt, so, ne, aber...
Ja. Ich meine, spätestens, wenn es dann für Konsolen kommt, können sie das ja eh nicht mehr halten, vielleicht lösen sie dann auch die Exklusivität auf.
Ich bin echt gespannt, also ich würde sagen, wird so zwischen 18...
Fällt mir gerade, das ist ein super Switch-Titel,
unterwegs, auf der Switch so ein, zwei geil. Aber den Satz haben wir eigentlich in jedem Podcast. Ich spiele es dann auf der Switch.
Ja, stimmt.
Aber es ist auch wirklich ein guter Switch-Titel, also es macht schon Sinn.
Mal zwischendurch so ein, zwei Runden Bushaltestellen kompatibel.
Ja, man kann es auch pausieren und so.
Oder seine Story weiterspielen, prädestiniert dafür.
Willst du das denn spielen, Manu?
Ja, ich würde es auf der Switch spielen, auf jeden Fall.
nur auf der Switch, oder?
Nee, ich hab Gwent ein bisschen gespielt und dann aber schnell aufgegeben wieder, weil ich dann so gemerkt habe, mir fehlt da irgendwie so ein bisschen, also rein Multiplayer hatte ich da nicht so Spaß dran. Ging mir bei Hearthstone aber ganz genauso. Jetzt kommt ja Magic, da geht es mir dann wahrscheinlich auch wieder schnell so, dass ich dann diesem Grind irgendwie so über bin. Aber jetzt da, das werde ich glaube ich auf jeden Fall immer mal wieder zwischendurch spielen, weil ich da mal Bock habe, dann kann man wieder ein bisschen Geschichte, dann kann man wieder ein bisschen rumexperimentieren, rumsuchen, ein paar Puzzles machen. Wenn die zu schwer sind, geht man wieder in die Story. Also ich glaube, da ist genügend drin. Ja. Mir ist es insgesamt aber, glaube ich, was Sie jetzt schon gesagt haben, fast zu groß. Also ich bräuchte da keine 30-Stunden-Kampagne. Eine 10-Stunden-Kampagne wäre auch völlig okay.
Vielleicht das sind das ja auch abgeschlossene Kampagnen. Das wäre doch auch mal was.
Wenn so 8 Stunden, das wäre vielleicht ganz cool. Ja, vielleicht ist es dann wirklich so, dass du, so wie wir schon vermutet haben, dass man dann vielleicht ein anderes Volk spielt und das ist dann wieder ein anderer Akt. So, weil das dann irgendwie das parallel spielt. So, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier diese Standard-Menschen-Kampagne durch so, und die geht halt 8 bis 7 Stunden.
Sie haben ja gesagt, 5-6 Stunden pro
Map. Ja, genau. Und das wäre halt ganz, ganz cool. Wenn man dann quasi wechselt, dann okay, dann gucke ich mir das nächste Woche. Also das ist ein bisschen abgeschlossen. Das wird, glaube ich,
so episodisch, genau. Ja.
Also ich muss auch sagen, ist schon, mir hat es gut gefallen. Ich finde auch diese 30 Stunden, weil eben auch die Frage war, es klingt immer so doof, man sagt positiv überrascht, aber ich bin davon überrascht, wie gut die dieses Konzept angewandt haben. Und ich finde den Punkt, den du gesagt hast, auch ganz spannend mit dem, ja, mir hat das als Singleplayer zu wenig geboten gewendet. Und das ging mir manchmal auch so, dass ich dann irgendwann hatte ich mich aufs Max-Level gegrindet, habe dann so Fun-Decks gebaut und so. Diese Singleplayer-Sachen hatte ich alle durch. Und dafür ist das eigentlich eine coole Idee, weil es visuell auch echt geil in Szene gesetzt ist. Die und Musik so. Das auch. Ist ja, ja ey. Also da ist es, fühlt sich wenig wie ein Indie an, weil so diese Facetten dann wieder so geil. Wobei, das haben viele Indies eben auch. So, ne, Musik, Artstyle, irgendwie Sprachausgabe und so. In so auf so einem Niveau ist schon cool.
Sehr gut. Wann es kommt, wissen wir nicht. GOG, exklusiv. Switch wissen wir auch noch nicht, aber kann ich mir gut vorstellen, weil Konsolen sind schon angekündigt. Dann hoffen wir, und dass es ein guter Titel wird. Vielen Dank, Jens. Vielen Dank, Hauke. Ja. Vielen Dank, Tino.
Ja, vielen Dank, dass wir hier dabei sind. Ja.
Wir gehen jetzt noch ein bisschen ins CD Projekt Gym und pumpen.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ja. Schönen Bankdrücken jetzt.
Und bis zum nächsten Mal.
Danke, tschüss. Ciao.